Vater, wir danken dir für diesen Abend, danken dir, dass es so ist, wie wir gesungen haben. Auf dich ist Verlass, bleibend ist deine Treue. Danke für deine Treue, deiner Welt gegenüber, deinem Volk gegenüber, deiner Gemeinde und auch jedem von uns persönlich. Auf dich ist Verlass, auf dich kann man bauen, dir kann man trauen. Du bist vertrauenswürdig, du bist treu. So danken wir dir auch für diesen Abend, danken dir für David Tom Frei, seinen Dienst, seine Aufgabe. Nimm diesen Abend in deine Hand. Hab von Herzen Dank, dass wir verbunden sind im Aufblick zu dir. Danke für deine Freundlichkeit und Güte. Amen. Gottfried, darf ich dich bitten, ein paar Sätze zu Tom zu sagen?
Aber es ist nicht zu unterschätzen, wenn wir junge Stimmen haben, die für Israel einstehen. Und Tom ist jemand, der in vielerlei Hinsicht, ich glaube, es gibt kaum einen besseren, der dieses Thema übernehmen könnte. Er hat schon auf vielen Ebenen gearbeitet, als Journalist, als Unternehmer. Und er hat sich mit China beschäftigt, mit Amerika. Und jetzt ist er bei Israel gelandet. Ich glaube, das ist so ziemlich deine letzte Station im Moment, ne? War auch schon die erste. Ja, gut, aber da gab es Zwischenstationen. Amerika, er hat ein Buch geschrieben über Donald Trump. Ich bin an unserem Büchertisch gefragt worden, ob ich es dabei habe. Ich hätte es sehr gerne verkauft. Nächstes Mal mitbringen. Aber wir sehen es als eine große Ehre, eine große Freude, dass du vor allem auch so kurzfristig eingesprungen bist und den Abend letztendlich auch ein Stück weit gerettet hast. Und ich glaube, das ist jetzt keine Notlösung, sondern das war so geführt, dass wir einen hochkarätigen Sprecher heute Abend in unserer Mitte haben, der auf seinen Kanälen ja schon bewiesen hat, dass er hier einen sehr klaren Blick hat, auch über die Situation im Nahen Osten und in Israel. Ich beneide ihn ein Stück weit, nicht weil er ein paar Jahre jünger ist wie ich, aber er ist Doppelstaatsbürger. Er hat neben seinem deutschen Pass auch einen Schweizer Pass. Und es ist nicht so schlecht, wenn man das hat. Das kriegt man ja gar nicht so einfach. Vielleicht kannst du uns da noch den einen oder anderen Tipp geben. Insofern, lieber Tom, ganz, ganz herzlich willkommen hier. Und wir freuen uns riesig, dass du da bist. Ich glaube, er kommt noch nicht gleich auf die Bühne, oder wolltest du noch was?
Noch mal ganz kurz.
Genau. Wir freuen uns auf deinen Vortrag und alles Gute und gottesreichen Segen.
Ja, ich habe jetzt schon so viele Vorschusslorbeeren bekommen und das mit der Vorbereitung war doch etwas holprig, das gebe ich zu. Es ging so weit, dass ich wirklich letzte Nacht beschlossen habe, erstmal meinen Vortrag zu löschen, weil ich mir gedacht habe, die Basics haben wir. Und jetzt wiederum bin ich gelandet bei einer Geschichte, die persönlicher ist als das, was man von mir im Podcast zu hören bekommt. Denn das stimmt, grundsätzlich bin ich eher dafür bekannt, da zu sitzen mit vielen Papieren und dann über die Fakten zu sprechen. Ich denke aber, dass im Angesicht dessen, was da im Nahen Osten gerade passiert, es unheimlich wichtig ist, zu den Wurzeln dessen zurückzugehen, was das Ganze ausgelöst hat. Ich weiß, dass natürlich das Thema 7. Oktober, das ist ein bisschen allgegenwärtig, wenn man sich hier in diesen Kreisen befindet. Ich gehe davon aus, dass die meisten wissen, was gemeint ist, wenn ich 7. Oktober sage. Denn das Traurige ist, wenn man im Freundeskreis ist oder vielleicht bei der Arbeit oder bei den Verwandten und man sagt, das am 7. Oktober, das war aber schlimm, dann fragen sie einen, was war denn am 7. Oktober? Und ich muss zugeben, es ist doch insofern verstörend, als dass jeder weiß, was er an 9/11 gemacht hat. Ich weiß es auch noch, ich war relativ jung, gebe ich zu, aber ich weiß, was ich gemacht habe und ich weiß auch, wie für mich der 7.10. begann. Ich war auf dem Weg nach Berlin, ich war im Flugzeug, ich kam in Berlin an, eine Stadt, die ich nicht unbedingt immer wieder sehen muss, aber ich war vor Ort, weil ich habe Henrik M. Broder kennengelernt, den ich sehr schätze, und das war der 7.10. und ich saß ohne Navigation fest in Berlin, weil nämlich die Raketenwarn-App ununterbrochen mein Display warm gehalten hat und dann hat sich der Akku verabschiedet. Das war so ein bisschen mein Einstieg in den 7. Oktober. Und nochmal, ich finde das Schockierende ist, dass wir nicht mehr im Blick haben als Gesellschaft, was am 7. Oktober passiert ist. Denn alles, was jetzt passiert, wir reden ja über nichts lieber als über Genozide und über das Völkerrecht. Das sind ja unsere Lieblingsbeschäftigungsthemen. Und ich polarisiere jetzt hier ein bisschen in der Sprache, das sei mir verziehen. Also, ich sage das jetzt mal so, ohne mir selbst zu verzeihen. Aber ich finde es schockierend, dass wir nicht wissen, was am 7. Oktober passiert ist. Es gibt auch die Diskussion, die man hat mit Menschen, die sich pro-palästinensisch nennen. Ich nenne sie pro- oder ich nenne sie anti-israelisch, weil die meisten von ihnen, das ist meine Perspektive, kein Interesse daran haben, wie es den Palästinensern geht. Ich habe mich mit vielen Palästinensern unterhalten über eben diese Thematik. Am Ende des Gesprächs sahen es viele dann auch so. Zuallererst hat man sich vertreten gefühlt durch die vielen, die hier pro-Palestine rufen, die solche Events auch gerne stürmen und dann brüllen. Und vorhin, als du gesprochen hast, da war ich noch dabei, meinen Vortrag ein bisschen vorzubereiten, hatte aber den Ton angedreht im Zimmer, damit ich dich höre. Und auf einmal höre ich Free Palestine. Ich dachte, der Raum wäre auch gestürmt worden. Es kommt ja vor. Also ich dachte es wirklich, ich war schon auf dem Weg hierher. Und zu vergessen, was am 7.10. passiert, das bedeutet einfach, nicht einschätzen zu können, was sich im Nahen Osten gerade abspielt. Wir reden jetzt über den Iran und nochmal, wir reden von einem illegalen Angriffskrieg, den Israel und Amerika da führen. Aber wir stellen so wenig Nachfragen. Und vor allen Dingen stellen so viele meiner Kollegen so wenige Nachfragen, was mir immer ein bisschen wehtut, weil eigentlich ist doch das Schöne an dem Beruf, man kann sich hinsetzen und kann den ganzen Tag Fragen stellen. Das ist etwas, was ich sehr gerne habe und man kann immer weiter forschen. Wer von Ihnen allen war schon mal in Israel, wenn ich fragen darf? Das ist echt beachtlich, das ist nicht der Durchschnitt, das gebe ich zu. Das ist Wahnsinn. Und wer von Ihnen allen steht nach rund 2,5 Kriegsjahren an der Seite Israels, wenn man es so platt formulieren kann? Immer noch beachtlich. Jetzt die nächste Frage. Wer von Ihnen allen kommuniziert dieses an der Seite Israels stehen, offen beispielsweise bei der Arbeit oder im Sportverein? Wer steht offen dazu und sagt, dass er diese Position vertritt? Es sind immer noch überdurchschnittlich viele, aber es sind weniger. Und ich verstehe wieso. Weil das, was man zu hören bekommt, wenn man nur sagt, Israel ist nicht Täter und Israel ist nicht das böse Volk unter den Völkern, das, was man da abbekommt an Beleidigungen, aber auch an Drohungen teilweise und im schlimmsten Fall auch an Gewalt, das ist mittlerweile massiv. Viele Menschen, die über das Thema sprechen, können nicht sagen, wo sie wohnen. Die müssen alles Mögliche aus ihrem Privatleben geheim halten, damit ja das nicht in die falschen Hände gerät. Und was ich damit sagen will, ist, wir hatten den 7. Oktober 2023, das größte Massenschlachten an Juden, das wir gesehen haben seit den Nationalsozialisten. Ich könnte in die Details gehen und vielleicht sollte man es bis zum gewissen Grad auch, um das wachzurufen. Ich möchte aber, und ich hatte eigentlich vor, ein Display hier aufzubauen, bis ich dann realisierte, mir fehlt ein Computer. Ich hätte einen dritten gebraucht. Ich habe ein Video für die ganz Hartgesottenen, die verstehen wollen, was der 7. Oktober war. Ich habe es mir angucken müssen, damals in Jerusalem, ein Video 47 Minuten lang etwa von der Regierung zusammengeschnitten. Und ich habe ein paar dieser Aufnahmen mal zur Verfügung gestellt, die ich aber hier nicht zeigen möchte, weil die zu weit gehen. Wer aber wissen möchte, was da passiert ist und in welchem Ausmaß, und das muss man betonen, denn am Ende des Tages, ich glaube, das Zitat wird Stalin zugeschrieben, ob es von ihm kommt, weiß ich nicht, ein Toter ist eine Tragödie und eine Million ist eine Statistik, ein bisschen trifft es auch hierzu. Wir sind zu Zahlen übergegangen. Was sind denn die Menschen? Wer sind denn die Menschen, die umgekommen sind? 1200 Menschen haben aber keine Gesichter und die haben auch keine Namen dann im Zweifelsfall. Also möchte ich, bevor ich jetzt weitermache, wenigstens ein kleines bisschen rekapitulieren, was damals passiert ist. Das mache ich mit einem Video, was ich damals gedreht habe, noch deutlich jünger. Und interessanterweise deutlich jünger sage ich nicht, weil da seither 2,5 Jahre vergangen sind, sondern weil man sich wirklich älter vorkommt. Gibt ja sogar das Lied, ich glaube, von Eden Golan, ESC-Lied, Fragezeichen, wo sie auch sagt, es heißt Older and just like that I'm older than I should be. Das passiert durchaus, wenn man in diesem Thema sich den ganzen Tag befindet. Und ich denke, wir gucken mal rein und ich hoffe, dass es richtig sortiert ist, weil ich befürchte. Naja, schauen wir mal kurz rein. Und am Anfang mit Untertiteln, wenn man das Licht also kurz ein bisschen dimmen könnte, wäre das vielleicht hilfreich. Man muss nämlich am Anfang kurz mitlesen, ist ein Video, das ich damals im November 2023 veröffentlicht habe. Das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus meinem ersten Besuch in Kwaaza nach dem 7. Oktober selbst, auch noch im Jahr 2023. Da konnte man da überhaupt noch rein. Man konnte in jede einzelne dieser kleinen Wohnparzellen reingehen. Es sind ja hauptsächlich die Wohnparzellen, in denen die jungen Leute gewohnt haben. Das war ja das Hauptgebiet, was da überfallen wurde. Dann wurde man später vom israelischen Staat darum gebeten, die Aufnahmen nicht zu veröffentlichen, was daran lag, dass man die Sorge hatte, dass Details über die Leben der Geiseln bekannt werden könnten, dass gegen sie verwendbare Details bekannt werden könnten. Denn es war ja wirklich so, man kam da rein und man lief über die persönlichen Privatgegenstände, die am Boden lagen. Oder ich stand neben dem Kleiderschrank einer jungen Frau, ich weiß immer noch nicht, wer sie war, der einfach aufgerissen und nur noch da war, am Boden alles verstreut, immer wieder irgendwo Blut. Und du bist eingebrochen letzten Endes gerade in die Privatsphäre einer jungen Person, die dich nicht darum gebeten hat, in ihr Haus zu kommen. Und das war sehr schwierig für mich, das Ganze zu dokumentieren. Man musste es dokumentieren, natürlich, weil wie sollte man später ansonsten darüber sprechen? Und das Ganze wurde noch makaberer, als ich dann eines Tages auf dem Rückweg von einem anderen Besuch, auch aus einem der Kibbuzim im Süden, da saß ich im Auto und fuhr zurück und auf einmal merkte ich habe ja so ganz viel Asche an mir gehabt. Und das war zum Teil möglicherweise menschliche Asche, denn ich hatte einen Termin mit der IDF, mit der israelischen Verteidigungsstreitkraft und mit entsprechenden Spezialisten, die die verbrannten Häuser durchsiebt haben nach menschlichen Überresten. Und in dem Moment, in dem ich arbeite, merke ich das nicht. Dann habe ich die Kamera in der Hand, ich mache meine Sachen, das ist immer alles sehr distanziert. Eine Kamera ist eine wundervolle Art und Weise, sich abzukapseln von etwas, was geschieht. Aber in dem Moment, in dem man im Auto sitzt, oder noch viel schlimmer, der Moment, in dem man zu Hause ankommt und man guckt seine Schuhe an und die Schuhe sind ganz dunkel, obwohl sie eigentlich weiße Sneaker sind. Und die sind einfach dunkel, weil da überall Asche drauf ist, möglicherweise menschliche Asche. Dann geht einem das nah auf eine Weise, die schwer beschreiblich ist. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Man möchte nur duschen, man möchte es loswerden. Nicht, weil es was Schmutziges ist, sondern weil es so schrecklich ist. Gerade als Deutscher, der sich natürlich der Geschichte dieses Landes bewusst ist. Was das für ein Wiederaufkeimen von etwas ist, von dem wir alle gehofft hatten, dass es nie wieder kommen und nie wieder passieren würde. Und nichtsdestotrotz muss man sich nach 2,5 Jahren fragen, ob Gaza für uns der Kriegsschauplatz ist oder ob für uns der Kriegsschauplatz Berlin ist oder Stuttgart oder Frankfurt. Alle diese Städte, wo heute Menschen durch die Straßen ziehen und Menschen beschimpfen und bedrohen, die sich an die Seite der Opfer stellen, die am 7. Oktober ermordet wurden oder die entführt wurden. Da muss man sich doch fragen, was ist hier in diesem Land passiert? Ist das eine Art neuer Zivilisationsbruch, von dem wir reden? Bevor ich aber über uns sprechen möchte, weil wir am Ende des Tages eine nachgeordnete Rolle spielen, auch wenn wir den Nachrichten gerne so tun, als hätten wir eine gewichtige deutsche Stimme, die jeder zu vernehmen habe, denke ich, möchte ich noch einmal einer Person in Israel ein Gesicht geben. Das Ganze mache ich jetzt ohne einen Beitrag zu zeigen. Es gibt ein Video von ihr, das könnt ihr gerne bei YouTube euch anschauen. Es ist ein, was das rein Visuelle angeht, harmloses Video. Man sieht in diesem Moment kein Blut, kann man sich wirklich anschauen. Und das ist die Geschichte von Limor, eine Geschichte, die mich bis heute verfolgt. Ich war im Süden Israels unterwegs nach dem 7. Oktober und stand an einem Punkt, den ein Kollege von mir den Idiotentreffpunkt genannt hat. Ich fand das sehr treffend, denn da hat sich die Weltpresse versammelt. Da steht die Weltpresse dann und überblickt die Grenze hin in den Gazastreifen. Da sieht man dann diese Monsterobjektive, damit man möglichst nah ran kann. Man wartet auf irgendeine Bewegung. In den Nachrichten wird es dann zusammengeschnitten, wirkt dann so, als wäre den ganzen Tag Bombardement gewesen. Dabei ist vereinzelt mal etwas passiert. Und dann bin ich irgendwann abgedreht. Ich fand es nicht wahnsinnig spannend. Ich habe nicht gefunden, dass ich da oben eine Geschichte erzählen kann. Wollte eigentlich zurück nach Tel Aviv fahren. Und auf einmal sehe ich am Straßenrand in dieser völlig evakuierten Stadt, in der außer den Journalisten und vielleicht 3, 4 einzelnen Einwohnern sonst niemand mehr war, sehe ich eine junge Frau da stehen mit ihrem Hund. Und dann musste ich natürlich anhalten und musste sie fragen, was sie da tut. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe meine schusssichere Weste ausgezogen, weil sie hatte auch keine an. Ich kann ja da nicht hingehen mit mehr Schutz als eine junge Frau. Ja, und habe sie gefragt, was machst du hier? Weil die Luft am Anfang roch ja noch nach Schießpulver. Das war ja eine ganz schwere Luft. Die Artillerie knallt im Hintergrund die ganze Zeit. Das ist ja das meiste, was man roch, kam ja in dem Moment von den israelischen Kräften, die natürlich dann rübergefeuert haben in den Gazastreifen. Und trotzdem, die Erde bebt immer wieder, je nachdem, wo man sich dann aufhält. Und dann sagt sie, sie geht mit ihrem Hund Gassi. Dann habe ich gesagt, ja, offensichtlich. Aber wieso? Wieso hier? Wieso jetzt? Und dann sagt sie mir, sie sucht nach einem Grabstein. weil es gibt keine Grabsteine mehr. Niemand in Israel hat damit gerechnet, dass so viele Grabsteine auf einmal benötigt werden würden. Und dann hat sie mir gesagt, sie kann mir die Geschichte erzählen, was passiert ist. Und ich habe gesagt, natürlich, also ich höre zu, dafür bin ich da. Und dann war sie kurz weg, kommt mit ihrer Mutter wieder raus. Ich fahre ihr hinterher, sie fahren einen dunklen Honda Civic und nur ein paar Meter außerhalb des Ortes halten wir an einer Schnellstraße, der wahrscheinlich unromantischste Ort, der wahrscheinlich unschönste Ort, um zu sterben. Und dann hat sie die ganze Zeit so eine Plastiktüte unterm Arm und läuft damit rum. Ich hatte noch nicht geschnallt, was es mit dieser Plastiktüte auf sich hat. So ein typischer, so ein Zipper mit so einem blauen Zipper zum oben zumachen, wie wir es alle aus der Küche kennen. Und dann fängt sie an, zwischen den Steinen so rum zu suchen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie tut. Ich habe es gefilmt, aber ich dachte mir, die Geschichte kommt noch. Und dann hat sie mir erzählt, was passiert ist. Ihr Mann wurde hier ermordet an dieser Stelle, an der wir uns da befunden haben. Sie haben auch zusammen einen Sohn, der jetzt natürlich ohne Vater aufwächst. Und es ist ja eine dieser Geschichten, die sich medial auch nicht verkaufen lässt. Wen interessiert schon ein junger Mann? Ja, also Medien, das wissen wir alle, man hält auf die Frau oder das Kind. Der Mann interessiert nicht. In dem Moment fand ich diese Geschichte völlig surreal. Ich stehe da, an uns fahren Militärfahrzeuge die ganze Zeit vorbei. Das sind die einzigen Fahrzeuge, die sich da befinden. Und selbst in den zivilen Fahrzeugen sitzen Soldaten. Und wir stehen da und wir gucken zwischen den Steinen. Wonach gucken wir denn? Ihr Mann war Beteiligter einer Netflix-Produktion. Deswegen findet man ihn bis heute auch, wenn man bei Netflix unterwegs ist. Er war, ich glaube, der Sound-Engineer, wenn ich mich nicht irre, der Tontechniker. Und er hatte so lange Haare. Und sie hat seine Haare gesucht zwischen den Steinen. Und in der Tüte hatte sie einen ganzen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ein Konglomerat aus Blättern, Kieselsteinen und seinen langen Haaren. Und die Geschichte dazu hat sie mir dann auch erzählt. Am 7. Oktober wollte ihr Mann einfach nur Rad fahren. Er war ein begeisterter Sportler, ist morgens rausgefahren und auf einmal brach dieser Horror des 7. Oktober los in Form von Raketen, die ich ja dann in Berlin auch mitbekam. Was macht man in Israel, selbst wenn man keinen Bunker erreicht, in dem man sich retten kann? Man legt sich auf den Boden, er legte die Hände über den Kopf auf den Helm und hat noch ein Selfie von sich gemacht. Das hat er ihr geschickt und sie hat es mir gezeigt. Er hat geschrieben, alles wird gut, ich komme nach Hause. Und dann verging ein bisschen Zeit und wir alle können uns vorstellen, am 7. Oktober, da kamen nicht ein, zwei oder drei Raketen, da kamen hunderte Raketen. Und viele hier in dieser Gruppe auch haben es ja mittlerweile erlebt, was es bedeutet, wenn eine Rakete kommt. Ich habe ja erfahren, dass eine Gruppe hier gerade in Israel war, während des Irankriegs. Aber hier gibt es einen Unterschied. Hier standen die Leute direkt an der Grenze zum Gazastreifen. In dem Moment, in dem die Sirene ertönt, hat man vielleicht 15 Sekunden, bis der Einschlag kommt. Wenig Zeit, sich in Schutz zu begeben. Aber den Schutz hatte er in dem Moment auch gar nicht nötig, zumindest nicht vor den Raketen. Denn der nächste Anruf, den sie von ihm bekam, war ein Anruf, in dem er sagte, sie haben mich erschossen, hol mich nach Hause. Es berührt mich bis heute, das tut mir schrecklich leid. Ich bin nicht dafür bekannt, emotional zu werden. Es ist diese eine Geschichte, die mich bis heute ein bisschen verfolgt. Und dann ist sie losgefahren und sie wollte ihn holen, zusammen mit ihrem Vater. Und sie gerieten unter Hamas-Beschuss und sie mussten abdrehen. Und was hat Hamas gemacht? Sie haben ihn auch noch angesteckt. Es hat nicht gereicht, ihn mit Kugeln zu töten. Man hat ihn auch noch angesteckt und verbrannt. Und sie hat nicht nur nach Haaren gesucht, sondern auch noch ganz verzweifelt nach dem Ehering. Soweit ich weiß, hat sie ihn nie gefunden. Wir standen danach noch ein bisschen in Kontakt, weil sie natürlich auch evakuiert war, in einem Hotel gelebt hat, mich auch da nochmal eingeladen hatte in den Süden Israels, nach Elat, ganz im Süden, also auch weit weg, relativ kleines Land, vom Gazastreifen. Die Geschichte aber, die zeigt mir einfach, worum es hier geht. Das sind keine 1400 oder 1200 Menschen, von denen wir einfach als Zahl reden können. Das sind Schicksale und es sind Menschen, die ermordet wurden auf eine bestialische Art und Weise. Und das Wort ermordet trifft hier auch zu. Wir müssen hier aufpassen, welches Vokabular wir benutzen. Ich habe gerade bei Google vor ein paar Tagen eingegeben, den Ali Larijani, wird ja einigen vielleicht was sagen, einer der Schlechter aus Teheran. Und da steht, wurde ermordet. Und ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Er wurde ermordet? Nein, er wurde getötet in einem Krieg. Ein Mann, der seine eigene Bevölkerung hat hinrichten lassen, und ein Mann, der in Israel Menschen hat hinrichten lassen, und ein Mann, der in Syrien Menschen hat hinrichten lassen, und ein Mann, der im Irak hat Menschen hinrichten lassen, und ein Mann, der im Jemen hat Menschen hinrichten lassen, der wurde nicht ermordet. Da war keine negative Intention. Die Amerikaner wollten bestimmt sein Geld nicht, sondern sie haben ihn getötet. Und hier ist es anders. Man muss mal die Namen eingeben einiger der Menschen, die ermordet wurden am 7. Oktober. Da muss man mal schauen, was da steht. Die wurden getötet. Es sind die kleinen Worte, die dann da durchaus einen großen Unterschied machen. Weil diese Menschen, die wurden nicht getötet. Frauen, denen geriffelte Messer in die Genitalien gestochen werden, mit denen man die Organe rauszieht, es tut mir schrecklich leid. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist schrecklich. Aber es ist das, worum es geht. Und ich glaube, wenn wir es vergessen, dann werden wir nicht verstehen, warum Israel agiert, wie es agiert. Das ist genauso ein bisschen wie das mit dem Holocaust. Das ist so lange her. Manchmal muss man sich wachrufen, was damals passiert ist. Ich habe neulich eine amerikanische Dokumentation darüber gesehen vom US-Militär. Und man ist wieder schockiert auf eine Art und Weise, dass man das gar nicht glauben kann, dass Menschen zu so etwas fähig sind, obwohl man die Geschichten alle kennt. Man hat viele Bücher darüber gelesen, man hat in der Schule darüber gesprochen. Und ähnlich ist es mit dem 7. Oktober. Und dann sind wir es, wir Deutschen vor allen Dingen, die hingehen und den Israelis erklären, was Überleben bedeutet, wie Kriegsführung geht und wann bitte man aufhören soll, sich zu verteidigen. Weil wir eins nicht verstanden haben. Wir haben etwas gelernt und darauf sind wir Deutschen verdammt stolz. Wir haben diese goldenen, wie heißen sie, Pflastersteine verlegt, die Stolpersteine, die ich sehr schätze, grundsätzlich als Idee. Aber was sind wir froh, die polieren zu dürfen einmal im Jahr, um uns selber auf die Schultern klopfen zu dürfen und zu sagen, was bin ich für ein Guter? Ich hätte damals natürlich nicht mitgemacht. Nach dem 7. Oktober 2023 war dann die Feuertaufe. Es gab die, die haben diese Steine sauber gemacht und die haben dann auch zum jüdischen Volk gestanden, nachdem es wieder eine Gruppe gab, die probiert hat, das Volk abzuschlachten. Es gab Menschen, die also dem Holocaust gedacht haben und auch gehandelt haben. Aber es waren die wenigsten. Die meisten Menschen machen leere Worte. Das inkludiert auch viele Politiker, die Sonntagsreden halten, wie sie jüdisches Leben schützen wollen. Und die aber, wenn es darauf ankommt, nichts anderes tun, als leere Worte zu machen und später Israel dazu aufzufordern, doch bitte die Kriegshandlungen einzustellen. Was haben wir also gelernt? Zwei Worte, wir alle kennen sie. Nie wieder. Interessanterweise müsste man aber mal fragen, nie wieder was? Wir Deutschen haben gelernt, nie wieder Krieg. Und das ist irgendwo auch nachvollziehbar. Was wir damals gemacht haben als deutsches Volk, ist grausam. Das darf sich nicht wiederholen. Man darf aber nicht vergessen, dass andere Völker aus diesem Krieg ein anderes nie wieder gelernt haben. Die Amerikaner zum Beispiel haben gelernt, dass nie wieder etwas anderes bedeuten kann. Es könnte zum Beispiel bedeuten, dass man nie wieder so lange inaktiv ist, bis die ganze Welt brennt. Dass man sagt, Frieden durch Stärke. Das bedeutet nicht jedes Mal, dass jeder Krieg richtig ist, den man beginnen kann. Das ist damit nicht gesagt. Aber das jüdische Volk hat noch etwas anderes gelernt. Und das hat mir jetzt gerade vor 2-3 Tagen eine Bekannte in Israel auch nochmal gesagt. Sie hat gesagt, bevor sie uns töten, werden wir sie holen. Weil sie haben gelernt, nie wieder wehrlos. Nie wieder darauf vertrauen, dass irgendwer da draußen ist und uns hilft, wenn es darauf ankommt. Weil wie viele Politiker gibt es, die nach dem Holocaust in Deutschland das Blaue vom Himmel herunter den Juden versprochen haben, falls noch mal was passiert? Und wie viele können sich jetzt an diesen Worten messen lassen? Das ist eine Handvoll. Und vor jedem Einzelnen kann man sich fast verneigen, weil die nämlich ihre Karriere aufs Spiel setzen und ihre Sicherheit ebenfalls. Was hat Deutschland getan? Wir haben unter einer CDU-Führung die Waffenlieferungen an Israel eingestellt. Auch ziemlich fadenscheinig, weil wir gar nicht die potenziellen Angriffswaffen geliefert haben, um die es dann, wenn man darüber diskutiert, gegangen wäre. Und jetzt gerade ganz aktuell haben wir Israel im Genozidfall hängen gelassen. Wir hatten zugesagt, Israel mit zu verteidigen. Das haben wir fallen gelassen. Stattdessen haben wir zeitgleich das iranische Mullah-Regime, das Regime, das seine eigene Bevölkerung tötet, das haben wir gerade bei den Vereinten Nationen in ein Komitee gewählt, das sich mit Frauenrechtsfragen beschäftigt, mit Menschenrechtsfragen und mit dem Kampf gegen Terrorismus. Das ist Deutschland 2026. Die USA unter Donald Trump dagegen sind potenziell immer die Bösen. Und ich gebe es zu, Donald Trumps Ton ist nicht immer schön und es ist nicht immer gut und ist nicht immer friedlich. Gerade hat er geschrieben, er würde eine ganze Zivilisation auslöschen. Andererseits hätte man das Ganze auch bis zum Ende lesen können. Er hat durchaus dem iranischen Volk noch den Hof gemacht, möchte man sagen. Er erkennt an die große Leistung des iranischen Volkes und trotzdem war der Satz ziemlich daneben. Nichtsdestotrotz ist es Donald Trump gewesen, der aufgestanden ist für unsere Werte, falls wir noch über solche reden können. Wir haben ja ganz vieles schon wegrelativiert. Was macht uns denn noch aus? Alles das, was einem Menschen am Ende des Tages Identität gibt, haben wir abgeschafft oder sogar unter Strafe gestellt. Wer an Jesus glaubt, ist potenziell rechtsradikal. Ich wollte es nur mal an dieser Stelle sagen. Und das bezieht sich ja auf viele Bereiche in unserem Leben. Das bezieht sich auf alles das, was wir aus den judeo-christlichen Werten schöpfen. Was ist denn einer dieser judeo-christlichen Werte? Weil das ist auch so ein Term, den benutzt man ja recht häufig. Judeo-christliche Werte, was könnte das denn sein? Das ist zum Beispiel der Respekt vor jedem Menschen. Und warum ist der so besonders judeo-christlich? Weil es zum Beispiel im Koran die Stelle nicht gibt, dass alle Menschen von Gott kommen ein Abbild sind. Das ist judeo-christlich, das ist was Besonderes. Das hat die ganze Welt zu verdanken der judeo-christlichen Philosophie, die sich entwickelt hat. Ich werde jetzt einmal ganz kurz an dieser Stelle, in der ich eigentlich hier gerade voll in Fahrt komme, aber ich weiß, sonst nimmt das kein Ende, hier runtergehen. Und werde dieses aktuelle Spiegelcover hochhalten, der Wutkrieger Donald Trump. Wie viele Cover haben wir eigentlich gesehen nach dem 7. Oktober vom Spiegel und wie viele haben wir gesehen, nachdem die Mullahs gerade bis zu 30.000 ihre eigenen Landsleute haben hinrichten lassen? Ich habe auch davon Videos, die kann sich jeder anschauen. Ich habe es als Online-Archiv hier. Wir können hunderte Aufnahmen durchgehen von Menschen mit gespaltenen Schädeln. Ich werde nicht alles wiederholen. Es sind schreckliche Aufnahmen. Aber der Wutkrieger hat es aufs Cover geschafft. Was soll das überhaupt sein, ein Wutkrieger? Es ist jemand, der hingeht und sich einsetzt für die Freilassung von Geiseln. Ein Wutkrieger. Es ist jemand, der den schlimmsten Schlechtern, die wir im Moment auf diesem Planeten haben, nämlich in der Islamischen Republik Iran, der denen den Kampf angesagt hat. Und das nicht, weil Israel ihn dazu überreden musste. Das hatte ich vorhin schon angesprochen. Donald Trumps Linie seit 1980 ist in dieser Hinsicht klar. Die Mullahs haben Amerika gedemütigt. Die Mullahs haben die Idee des Westens und der Freiheit gedemütigt. Und er wollte am Ende des Tages eine Abrechnung. Und da die Mullahs immer weitermachen und immer noch einen drauflegen und nicht nur Menschen entführen, nicht nur jeden Tag gegen Völkerrecht verstoßen, auch wenn viele Kollegen, an der Stelle kritisiere ich gerne Kai Ambos, wenn viele Kollegen darüber niemals sprechen würden, dass jeden Tag von diesem Regime schlimmste Menschenrechts- und Völkerrechtsverbrechen begangen werden. Die Drohung gegen einen Mitgliedsstaat ist verboten. Es ist derselbe Paragraph, der einen Angriffskrieg untersagt. Derselbe. Wird aber nie gesagt. Seit 1979 bedrohen die Mullahs Israel existenziell. Und wir können natürlich nicht warten und das Recht so auslegen, dass Israel sich erst dann verteidigen darf, wenn die Atomrakete im Himmel über Tel Aviv erscheint. Und das können wir uns gerne wünschen in Deutschland, wird man in Israel aber nicht machen. So, ich habe aus Israel immer wieder Sachen mitgebracht und ich bin verwundert selbst, dass ich es durch den Zoll geschafft habe damit. Die kann sich jeder nachher auch mal gerne anschauen. Das sind Raketensplitter, das sind Patronenhülsen aus diesem Krieg von der Nordgrenze und vom 7. Oktober. Ich kann sie leider nicht mehr auseinanderhalten, die man sich anschauen kann. Diese Splitter habe ich gefunden auf dem Kinderspielplatz. Ist kein Witz, weil es ist ja für jemanden, der in den Medien arbeitet, ist ein Kinderspielplatz natürlich die gefundene Story, wenn da was passiert. Und da liegt dann ein zerfetzter Kinderspielplatz vor dir und überall liegen noch diese Splitter rum. Aber es würde auch keinen Journalisten interessieren. 20 Jahre lang hat die israelische Bevölkerung sich aus dem Gazastreifen damit beschießen lassen. 20 Jahre lang ist es den Menschen um die Ohren geflogen. Man kann sich ja mal vorstellen, was passiert, wenn das nach einer Detonation, die Detonation ist ja das eigentlich Gefährliche, der direkte Treffer, aber was ist mit den Dingern, die durch die Luft fliegen? Die sind sehr scharf. 10 bis 15 Sekunden hat man, sobald die Sirene angeht. Und ich habe es am eigenen Leib erfahren. Ich wollte einen auf coolen Journalisten machen, habe meine Sicherheitsweste nicht angezogen. Auf einmal gibt es Alarme, da habe ich aber blöd geguckt. Also 10 bis 15 Sekunden sind einfach nicht viel Zeit. Jetzt muss ich mal weiter gucken. Ich bin völlig von meinem Skript abgekommen. Was habe ich hier überhaupt noch in petto? Zum Thema Raketenalarm können wir einmal kurz reinschauen. Ist ja das, was wir aktuell diskutieren. Israel darf keinen Krieg im Libanon führen. Das war 2024, ist aber letzten Endes dieselbe Situation wie jetzt.
Da war jetzt gerade Raketenalarm. Aber ich bin hier so ein bisschen in der Natur. Und zwar in einem völlig verbrannten Teil. In einem Park, wo es vor kurzem alles niedergebrannt hat, weil hier eine Rakete eingeschlagen ist. Also einfach hoffen, dass Gott da oben ein Auge auf einen hat.
Das war während eines Drehs, den wir abbrechen mussten. Ich bitte gleich, das, was ich sage, zu entschuldigen, weil ich schimpfe ein bisschen.
Ganz viele Raketen gingen runter. Hier alles um mich herum ist voller Rauch. Seht ihr vielleicht? Überall brennt. Überall Rauch. Damit leben die Menschen in Nordisrael jeden Tag seit 9 Monaten. Und die Welt sagt immer zu Israel, halte die Finger still. Das ist wirklich eine etwas seltsame Herangehensweise. Hier direkt neben mir brennt. Ich laufe dann direkt hin. Die Scheißdinger sind direkt neben mir runtergegangen. Schaut euch an, hier hinter mir im Hintergrund brennt alles. Es wurden 2 Leute schwer verletzt. Die wurden im Auto direkt getroffen. Ein Stück da vor mir. Muss mal gucken, ob ich da durchkomme oder ob da abgesperrt ist. Die zwei Verletzten sind tot. Die wurden getötet von den Raketen der Hezbollah. Jetzt muss man ganz genau im Blick halten, inwieweit Tagesschau, Spiegel und Co. darüber berichten, weil das ist ja halt Alltag und darüber wird dann höchst selten berichtet. Und wenn Israel dann sagt, hey, vielleicht ziehen wir dann in den Krieg gegen euch, wenn ihr ständig unsere Leute umbringt, dann heißt das, Israel will dem Libanon den totalen Krieg erklären. Also es ist an Geschmacklosigkeit in den deutschen Medien oftmals einfach nicht mehr zu unterbieten.
Aber ihr erlebt mich jetzt von einer Seite, von der man mich ganz selten erlebt, wenn man aktuell bei meinem Podcast einschaltet. Das ist jetzt die emotionale Seite. Sowohl hier, wenn ich vortrage, als auch da in dem Video. Das war für Social Media. Da habe ich ein bisschen einen anderen Ton dann durchaus, als wenn ich einen Podcast aufnehme, wo ich dann eher Fakten einsortiere. Aber in dem Moment war ich selbst schockiert. Es waren wenige 100 Meter vor mir, wurde ein Paar, das auf dem Weg zurück zu seinen 3 Kindern war, wurde direkt getroffen von derselben Rakete, die auch mich hätte treffen können. Nur bin ich aus dem Auto ausgestiegen, sie nicht. Und wir haben im Leben dafür bezahlt. Ich war so lange im Norden Israels unterwegs in den Geisterstädten, habe probiert, Kollegen zu animieren, doch vorbeizukommen, mal drüber zu sprechen von den Medien. Mal zu sagen, schaut euch an, was hier passiert. Hier sind hunderttausende Menschen auf der Flucht. Das wissen die meisten Menschen gar nicht, wie viele Menschen innerhalb Israels sich überhaupt auf der Flucht befunden haben. Wegen dieses brutalen Raketenbeschusses, sowohl im Süden von Hamas als auch im Norden von Hezbollah. Das wissen die meisten gar nicht. Und nochmal, in dem Moment, in dem Israel dann militärisch antwortete, war auf einmal die Weltpresse da. Und ich möchte gar nicht alles daran kritisieren, was die Medien machen. Ich möchte auch nicht alles schönreden, was Israel tut. Ich sage nur, wir haben es mit einer Unehrlichkeit in der Debatte zu tun, wenn es um Israel geht. Wir haben es mit doppelten Standards zu tun. Wir haben es mit Dämonisierung zu tun und mit diesen dreisten Delegitimierungen, die wir überall erfahren. Wir haben jetzt zum ersten Mal in Deutschland, wahrscheinlich seit 1933, eine Partei, die stolz darauf ist, eine antizionistische Partei zu sein. Klar, damals nannte man es nicht antizionistisch. Man nannte es früher ja auch nicht antisemitisch. Dann war es natürlich der Hass auf Juden aufgrund ihres Glaubens. Man hat das Ganze immer ein bisschen mit der Zeit verändert. Am Ende des Tages ist es aber immer der alte, gleiche, hässliche Hass auf Juden, der Menschen das Leben kostet. Das sind Gebäude übrigens im Libanon, wo viel zerstört ist, was wahr ist, genauso wie auch im Norden des Gazastreifens viel zerstört ist. Im Norden des Gazastreifens sind viele ganze Dörfer kaputt. Man müsste nur erklären, wieso. Weil da über Jahrzehnte eine Terrorstruktur eingerichtet wurde, auf nichts anderes ausgerichtet als darauf, die Juden auf der anderen Seite zu bekämpfen. Und Israel ist ein kleines Volk. und ein relativ zartes Volk. Und ein Volk, in dem die meisten der Soldaten, die kämpfen, Reservisten sind. Das sind nicht die GIs, die man kennt, die da mit so einem geflexten Bizeps reingehen. Das sind Menschen wie du und ich, die einen ganz normalen Job haben, die dann auf einmal einberufen wurden, die dann dienen müssen. Das bedeutet einerseits, dass sie natürlich ein Ticken aus der Übung sind im Vergleich zu den Navy SEALs. Und es bedeutet auch, dass man nicht so viele von ihnen verlieren kann, weil man hat nicht so viele von ihnen. Und entsprechend hat Israel dann die Menschen vorgewarnt und gerade im Norden viele Dörfer zerbombt, die jetzt immer repräsentativ für den gesamten Gazastreifen gezeigt werden. Ich habe hingegen gestern Bilder gesehen von Menschen am Strand, was nicht bedeutet, dass es da jetzt Larifari alles in Butter und gut ist. Das habe ich damit auch nicht gesagt. Ich sage nur, die mediale Wahrheit, die wir transportieren oder transportiert bekommen, ist eine sehr angeschlagene. Gerade kursiert auch wieder ein Gerücht darüber, wie viele Zivilisten getötet worden seien im Gazastreifen oder wie viele Frauen und Kinder darunter seien. Das müsste man sich statistisch angucken, anstatt Zahlen einer Terrororganisation nachzuplärren. In einer Gesellschaft, in der rund 50% der Mitglieder dieser Gesellschaft minderjährig sind und rund 25% Frauen, kommen wir nämlich durch Zufall exakt auf diese 75%, die gerade in den Medien kursieren, was dann natürlich nicht als gezielte Tötung, sondern als Kollateralschaden gewertet werden kann, wenn es durch Zufall in etwa der Bevölkerungsdurchschnitt ist. Es gibt so viele Unehrlichkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, von denen ich auch einige eigentlich noch hier vorbereitet hatte. Ich weiß nicht, ob ich es finde. Doch. Nee, gucken wir uns das hier mal zuerst an. Warum haben wir aus dem Gazastreifen so wahnsinnig viele Aufnahmen von Häusern, die zusammenstürzen, und aus anderen Konflikten kennen wir das nicht? Sieht extrem brutal aus, ist es natürlich auch. Und es emotionalisiert die Menschen überall in Europa und in Nordamerika. Warum gibt es die Videos überhaupt? Kann man sich ja Gedanken drüber machen. Weil Israel eine Rakete hingeschickt hat, ja. Aber in der Regel stehe ich nicht da als Pressevertreter und filme 24/7 alle Häuser, die in der Umgebung. Entsprechend bedeutet das, Israel hat vorgewarnt vor diesem militärischen Schlag. Ansonsten wären die Kameras nicht alle zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen, würden laufen und das Gebäude, das in sich zusammenstürzt, schon zeigen. Die Wahrscheinlichkeit da wäre sehr gering. Aber entsprechend sorgt Israel, indem es eine Kriegsführungsstrategie gewählt hat, die probiert, menschliche Leben durchaus zu schonen, was pervers klingt in jedem Krieg, gerade in einem urbanen Krieg. Aber es wird ihnen natürlich rumgedreht. Es ist genau das, die sie Menschen überhaupt vorwarnen. Israel warnt Menschen vor. Was macht man medial daraus? Israel vertreibt Menschen. Israel warnt keine Menschen vor. Israel begeht einen Genozid. Was soll man machen? Man könnte natürlich probieren, sich ein bisschen zu erklären, aber ich habe es heute auch schon erwähnt. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, die Israel ablehnen, faktenresistent sind. Sie wollen sich auch nicht unterhalten. Im One-on-One-Gespräch geht das vielleicht noch, aber es funktioniert nicht, wenn sie einen Saal stürmen, wenn sie irgendwelche Hamas-Dreiecke bei sich tragen. Und noch ein Thema, und deswegen war es vorhin in der Gesprächsrunde, die wir hatten, so schwierig für mich, weil ich hatte einen kleinen Videobeitrag dazu vorbereitet, den ich gerne zeigen würde, das sind die Siedlungen. Ich mache jetzt hier gerade das volles Abgrasen aller Themen. Aber schauen wir mal kurz rein, weil wir möchten doch verstehen, warum die Medien oder warum die Menschen denken, was sie denken. Und ich sage nur, vieles davon kommt nicht, weil die Menschen aufstehen und sagen, ich werde was Böses tun und ich will Juden hassen. Sondern ich glaube, vieles kommt daher, dass wenn man den ganzen Tag hört, ohne sich für Politik zu interessieren, groß, man hat ein ganz normales Leben. Man hört jeden Tag, Israel begeht einen Genozid, Israel hungert Menschen aus, Israel dieses, Israel jenes, dann bleibt was hängen. Dann sagt man sich, irgendwas wird schon dran sein. Und da habe ich hier ein kleines Video gemacht, das wieder erwarten für viele Reaktionen auch gesorgt hat. Wir können ja mal kurz reinschauen. Einfach mal eine andere Perspektive auf ein Thema, das wir immer sehr einseitig dargestellt kennen.
Der Ort, an dem ich mich hier befinde, der ist gar nicht so unscheinbar, wie er das vielleicht auf den ersten Anblick scheinen mag. Dieser Ort nämlich, der ist ständig in den Nachrichten. Er diktiert fast schon die internationale Presse. Ich befinde mich hier in einer israelischen Siedlung. Oder genauer gesagt, am Rande einer israelischen Siedlung. Die Häuser der Siedlung, die befinden sich ein paar Meter in diese Richtung. Hinter mir übrigens ist ein arabisches Dorf. Warum stehe ich aber jetzt auf diesem Hügel? Warum habe ich mich nicht in einer anderen Kulisse hingestellt? Ganz einfach, man hat von hier aus eine ganz wunderbare Aussicht. Die Aussicht aber, die hat auch einen Nachteil. Und dieser Nachteil, der ist ganz wichtig, wenn man verstehen will, ob die israelischen Siedlungen wirklich, wie das in den Nachrichten so oft behauptet wird, ein Friedenshindernis sind. Diese Aussicht nämlich auf israelisches Kernland, also auf die Großstadt Tel Aviv, auf die große Stadt Netanya, auf die Türme von Hadera und auch in 14 Kilometern Luftlinie auf den internationalen Flughafen Ben Gurion. Diese Aussicht hat auch Nachteile. Angenommen, Israel würde dieses Gebiet an die Araber übergeben, genauso wie Israel das gemacht hat mit dem Gazastreifen im Jahr 2005. Was würde passieren? Im Gazastreifen formierte sich in nur 2 Jahren eine terroristische Regierung, die den Gazastreifen in mehrere Kriege geführt hat, die dafür gesorgt hat, dass es zum größten und blutigsten Pogrom an Juden kam. Und auch hier in der Westbank, in diesem Gebiet, das viele Araber Palästina nennen und Juden, Judäa und Samaria, gibt es viel Zuspruch für die Terroristen. Und es ist davon auszugehen, dass, wenn dieses Gebiet den Arabern übergeben werden würde, sie es nutzen würden, zu militärischen Zwecken. Und ich kann eines sagen, man hat von hier Vorteile, von denen man in Gaza nur träumen kann. In Gaza hat man nämlich keine direkte Sicht. Man weiß nicht, wohin man feuert. Man kann dann nicht entsprechend die Mörser noch ein bisschen umjustieren, um effizienter zu treffen. Von hier aus kann man direkt den Flughafen beschießen. Man kann ein Passagierflugzeug runterballern. Man kann einen Turm anvisieren in der Großstadt Tel Aviv. Und was wäre dann? Was wäre, wenn der erste Turm kollabiert? Was wäre, wenn das erste Passagierflugzeug in Flammen aufgeht? Die israelische Regierung wäre dazu gezwungen, einen Verteidigungskrieg zu führen. Einen weiteren Krieg mit Tausenden von Toten. Das heißt, dass diese Siedlungen, die hoch umstritten sind und ganz egal, wie man zu ihnen steht, durchaus friedenssichernd sind. Es wird ja oftmals behauptet, sie wären das größte Friedenshindernis. Das sind sie sowieso nicht. Das kann man deshalb sagen, weil Israel bereits vor 1967 mehrfach attackiert wurde von den arabischen Nachbarn, mehrfach vernichtet werden sollte. Aber erst nach 1967 hat der sogenannte Siedlungsbau überhaupt begonnen. Also, wenn dieses Gebiet, wenn diese Siedlungen hier jetzt zurückgegeben werden würden, an beispielsweise eine arabische Führung, dann würde diese, und damit sind sie ja ganz offen, dann würde diese das Gebiet nutzen, um den Staat Israel zu bekämpfen. Und das mit direkter Line of Sight, mit direktem Blick auf das israelische Kernland. Und man würde den nächsten Großkrieg provozieren. Können wir also froh sein, dass die israelischen Siedlungen sich hier befinden, oftmals an den strategisch wichtigen Anhöhen, dass sie das Land übersehen und dafür sorgen, dass es in der Westbank, in Palästina, in Judäa und Samaria nicht zu einem blutigen Krieg wie in Gaza kommt? Dieses komplexe Thema wird oftmals, gerade in den Nachrichten, viel zu wenig beleuchtet. Es ist wichtig, dass man versteht, dass Israel viele militärische Nachteile hat. Beispielsweise ist Israel an seiner engsten Stelle gerade einmal 14 Kilometer breit. Israel ist ein klitzekleines, sehr fragiles Land, das aber dazu gezwungen ist, sich zu verteidigen, wenn die Angreifer das Land attackieren. Und von nirgendwo aus könnte man den Staat Israel besser attackieren als von hier aus, als von diesen Anhöhen aus in der Westbank, auf denen sich heute israelische Siedlungen befinden, die den Frieden absichern. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Jetzt dürfen Sie dreimal raten, was ich da für Reaktionen bekommen habe. Kann man sich natürlich die Bilder anschauen aus dem Gazastreifen und man kann trotz alledem, was passiert ist, wir erinnern uns ein bisschen an das Video am Anfang, wir erinnern uns an die Geschichte, die ich erzählt habe, man kann sich fragen, ist das gerechtfertigt? Können Sie ja wirklich drüber nachdenken. Darf man so einen Krieg führen, auch wenn es ein gerechter Krieg ist? Auch dann, wenn man die Menschen vorgewarnt hat, die Häuser zu verlassen. Das ist eine Frage, mit der muss man sich wirklich auseinandersetzen. Ich wollte jetzt ein bisschen Denkzeit geben und hätte gedacht, ich finde in der Zeit etwas, was ich vorlesen kann. Aber ich finde es nicht. Das Interessante ist nur, das ist nicht Gaza. Das ist Raqqa, die Hauptstadt des IS, die eine Allianz platt gemacht hat aus der Luft. Ganz genauso wie Israel im Gazastreifen im Norden.
Syrien.
Das ist in Syrien, richtig. Nicht richtig. Raqqa in Syrien. Und nicht der Gazastreifen, auch wenn ich es am Anfang so betitelt habe, um sie auf eine falsche Fährte zu locken. Und warum habe ich das gemacht? weil ich niemanden gesehen habe an einer einzigen deutschen Universität, der rausgegangen ist und das verurteilt hat. Warum nicht? Ich habe keine Journalisten gesehen, die sich um arabische Kinder gekümmert haben. Warum eigentlich nicht? Da sind arabische Kinder gestorben. Schrecklich. Und das meine ich ernst. Das klang jetzt so zynisch. Das meine ich absolut ernst. Jeder Krieg ist doch die Ausgeburt des Schrecklichen. Warum aber interessiert das nicht?
Weil Israel war nicht involviert.
Bei uns Journalisten sagt man, no Jews, no news. Und ich finde, dieses Bild ist sehr vielsagend, weil es sieht exakt aus wie das, was wir aus dem Gazastreifen kennen, wo dann alle Menschen auf einmal Kopf stehen und sagen, da wird ein Genozid begangen. Niemand hat gesagt, es wird ein Genozid begangen, als eine internationale Koalition sich dem IS verschrieben hat und den IS weggebombt hat. Denn es gibt Menschen, die nicht aufhören zu foltern. Es gibt Menschen, die nicht aufhören, andere zu töten und zu quälen und zu unterjochen. Und man kann Kriege ablehnen oder man kann sie befürworten. Was man nicht tun sollte, ist, den einen Krieg unkommentiert zu lassen und beim anderen dann einen auf Humanisten zu machen. Das ist unehrlich. Das ist ein doppelter Standard. Das ist per 3D-Definition Antisemitismus. Wir könnten gerne mal die Profile all der Politiker durchscrollen damals, weil wie sie sich geäußert haben bei Raqqa und wie sie sich danach im Gazastreifen geäußert haben. Fände ich übrigens, wäre mal eine Herausforderung. Es gibt Länder, in denen Millionen Menschen verfolgt werden, in denen Millionen Menschen Hunger leiden und es interessiert nicht. Im syrischen Bürgerkrieg sind 500.000 Menschen gestorben. 500.000. Ein verheerender Krieg. Warum interessiert das bloß niemanden? Ich habe drüber gesprochen. Ich habe auch darüber gesprochen, als nur vor kurzem die Drusen massakriert wurden. Die Alawiten und die Christen. Fast niemand redet darüber. Und an den Universitäten sowieso nicht. Und es liegt nur am Faktor Jude. Da ist kein Jude, den man beschuldigen kann. Warum sind 500.000 Tote in Syrien kein Genozid? In Gaza ist aber ganz egal, was passiert, oder im Libanon oder jetzt im Iran, alles ein Genozid. Warum wissen die meisten gar nicht mal, was ein Genozid überhaupt ist, wo er historisch herkommt, wie man ihn definiert, was ein Dolus Spezialis ist? Alle diese Begrifflichkeiten, die man braucht, um einen juristischen Begriff zu definieren. Wer sich mit Juristen umgibt, der weiß, es geht am Ende um die Definition. Und da ich von einigen Juristen umgeben bin, habe ich mich damit beschäftigt. Ich würde sagen übrigens, 500.000 Tote im syrischen Bürgerkrieg war kein Genozid. Da wollte niemand mit Absicht eine Völkergruppe vernichten. Das, was im Gazastreifen passiert, ist nur auch kein Genozid. Israel probiert, seine eigenen Leute rauszuholen. Und ich kenne Geschichten, ich habe mit ehemaligen Geiseln gesprochen. Es sind Geschichten von Folter. Ein junger Mann, der beispielsweise sagt, ihm wurde jeden Morgen Kakerlakenspray in Augen und Mund gesprüht als morgendliche Begrüßung. Israel hat probiert, die rauszuholen. Das ist per Definition kein Genozid. Egal, wie man es dreht und wendet. Es gibt auch sehr kluge Richterstimmen. Und an Universitäten haben wir es ja ganz gerne, auf den alten weißen Mann loszugehen. Ich weiß nicht wieso, ich halte es für unklug, Menschen nicht nach ihrem Charakter zu bewerten, sondern nach ihrem Aussehen oder an sonst irgendwelchen Kriterien das festzumachen. Aber wir machen das ja ganz gerne. Es gibt aber beim Internationalen Gerichtshof eine Frau, ich glaube, sie heißt Frau Sebutinde, eine sehr kluge Frau, und sie ist schwarz. Und sie steht fest an der Seite Israels, wenn man so möchte. Sie weiß, was am 7. Oktober passiert ist, sie bewertet die Kriegsführung und sie kommt zu dem Schluss, dass es da natürlich sich nicht um einen Genozid handelt. Warum hören wir sie nie in den Nachrichten? Sie wäre doch die perfekte Kandidatin für alle die Antirassisten da draußen. Für alle die, die sich rühmen, so weltoffen zu sein und dem alten weißen Mann eins auswischen zu wollen. Es sind die alten weißen Männer, die sagen, Israel macht da vielleicht irgendetwas. Und übrigens, selbst die alten weißen Männer beim Internationalen Gerichtshof haben sich in keiner Sache festgelegt. Das muss man auch hinzufügen. Und auch vorhin ging es um Netanyahu. Netanyahu ist auch für nichts verurteilt worden. Es geht nur darum, dass ein Haftbefehl ausgestellt wurde, was an und für sich schon dramatisch genug ist. Aber er ist nicht für irgendetwas verurteilt, er ist kein Kriegsverbrecher. Bisher ist nichts festgestellt worden, dafür gibt es Gerichte. Aber wie wir auch in der letzten Zeit in den Medien gelernt haben, manchmal fällt die Öffentlichkeit ganz gerne die Urteile. Bevor ein Richter gesprochen hat, bevor sich jemand jemals die Faktenlage angeschaut hat. Es ist traurig, wo wir uns hinentwickeln. Und am Ende des Tages ist genau das der Abgrund, in dem wir uns in Deutschland befinden. Wir alle erinnern uns an 33 bis 45, was passiert ist. Juden werden abtransportiert und brutal ermordet. Und dann passiert 2023. Juden werden so brutal ermordet, dass mir immer noch alles, ich weiß es nicht, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, wenn ich mir meine Aufnahmen von damals anschaue. Ich probiere es zu vermeiden, wann immer ich kann. Ich kann den Geruch nicht vergessen von damals. Und was machen wir? Die, die sich äußern, die sich an die Seite Israels stellen, die nicht auf dem Land wohnen, die gerade in der Stadt wohnen vielleicht, die sind massiv bedrängt. Die werden teilweise verfolgt. Wir hatten es gestern mit Sarah Maria Sander, die immer wieder bedroht wird, die natürlich nicht sagen kann, wo sie wohnt. Und ihr Verbrechen ist es, dass sie gesagt hat, dass es nicht okay ist, Juden zu ermorden. Wir dachten, wir wären weiter. Wir dachten es wirklich. Nur ich denke mal, traurigerweise, die Menschen in den 30er Jahren dachten auch, dass sie weiter wären. Und noch eine letzte Anmerkung. Und das hatte einer von euch, Gottfried oder Rainer, ihr hattet es schon gesagt, es sind zu wenig junge Leute da. Das ist richtig dramatisch, weil wer sich bei Social Media umschaut, der merkt, was sich da aufbaut. Was wir jetzt erleben, ist ein leiser Vorbote dessen, was wir in 20 bis 40 Jahren hier haben. Davon bin ich überzeugt. Gerade weil wir uns nicht dagegen äußern. Wir hatten gerade den Fall Lahav Shapira, ich weiß nicht, wem es hier was sagt, der Jude, dem so ins Gesicht geschlagen wurde, dass er mit Hirnblutungen im Krankenhaus war. In erster Instanz, meines Erachtens nach, wurde der Täter zu, und ich rede das jetzt frei, also ich könnte leicht daneben liegen in den Details, zu etwa 3 Jahren Haft verurteilt, weil es eine antisemitische Straftat war. Eine andere deutsche Richterin hat gerade das Antisemitische rausgestrichen. Es war nicht antisemitisch und die Strafe wurde meines Erachtens nach um 6 Monate abgemildert. Das ist der Zustand, in dem wir uns befinden, und bei Social Media radikalisieren sich die Menschen, weil Judenhass sich wunderbar verkauft. Und ich wünschte, ich würde das auch machen, weil ich würde wahrscheinlich deutlich mehr Reichweite haben, ich hätte deutlich mehr Follower und deutlich mehr Geld. Es ist nur sehr schäbig. Aber das ist das, was passiert, wenn wir nicht aufstehen. Und das ist das, was passiert, wenn man die junge Generation nicht einbindet. Und ich weiß auch ganz ehrlich nicht, wie sie zu einem anderen Schluss kommen sollen. Denn das, was sie bei Social Media sehen, ist so grauenhafte Propaganda und Manipulation, zum größten Teil nicht alles, aber sehr, sehr vieles davon, dass ich mich nicht wundere, dass sie Israel hassen, dass ich mich nicht wundere, dass sie mittlerweile denken, ja, vielleicht mit den Juden, irgendwas wird da schon dran sein. Gerade vor kurzem aus dem Bekanntenfeld habe ich eine Geschichte gehört, die sich wirklich zugetragen hat. Eine, übrigens auch Christin, die sagte, Adolf Hitler habe doch wenigstens eine Sache damals richtig gemacht. Wir müssen uns entscheiden, wie wir weitermachen. Und meines Erachtens nach ist der richtige Schritt, an die jungen Leute ranzugehen, an alle, die hier Kinder haben, an alle, die hier Enkel haben. Das ist eine Pflicht, das ist ein Auftrag. Weil man kriegt es nicht alleine hin. Niemand von uns. Ich tue schon, was ich kann. Ich bin immer kurz vorm Aufgeben. Das habe ich auch noch nie öffentlich gesagt. Ich bin immer kurz vorm Aufgeben. Es ist anstrengend, es frisst einen auf, es ist wahrscheinlich eine der undankbarsten Sachen, die man machen kann. Vielleicht lasse ich es dabei. Wenn noch jemand eine Frage hat, ich weiß nicht, ob es noch erlaubt ist. Du hast Nein gesagt, Entschuldigung. Ich liebe ja Q&A, deswegen.
Ja, ich gebe dir die ganze Nachgelegenheit.
Mal gucken, ob noch jemand kommt. Ich habe jetzt relativ viel übersprungen, habe ich gerade gesehen. Aber ich habe es auch völlig frei gemacht. Es tut mir auch leid, ich bin ein bisschen in den Themen hin und her geholpert. Dafür war es wahrscheinlich ein Beitrag von der Seele. Und nicht wie sonst mit 100 Papieren.
Habe ich nicht wieder gehört?
Ja, Tom, vielen Dank. Vielen Dank. Was mich interessiert ist, wie finanzierst du dich? Von was lebst du?
Ja, von viel Liebe. Wirklich, bei Social Media sind die Kommentare das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, in dem Moment, in dem man Israel nicht dämonisiert. Das sind Morddrohungen, das sind die hässlichsten Vorstellungen, die Menschen durch den Kopf gehen, die einem an den Kopf geworfen werden. Ich habe aber ein großflächig christliches Publikum und ich muss sagen, das, was da zurückkommt, ist wirklich anders als bei den meisten anderen. Da bin ich schon sehr dankbar. Aber ja, wie finanziert man sich? Das ist immer die spannende Frage.
Das heißt, du sammelst auch ab und zu mal Spenden ein oder würdest Spenden annehmen?
Ja, das ist unschön, das immer zu thematisieren, aber ja, anders kann man sich nicht finanzieren. Also sowohl der Podcast, den ich mache, der frisst meine Zeit. Ich kriege, glaube ich, jeden Tag 2 neue Bücher zugeschickt und arbeite mich durch und dann kommt eine Recherchereise dazu und du weißt auch, was die kosten. Ja, das ist alles teuer, die Kameratechnik und was man da nicht alles braucht und hat. Und natürlich freue ich mich immer, wenn Menschen mich unterstützen.
Ich glaube, das war ein guter Aufruf. Er ist hier und im Interesse einer hervorragenden, wichtigen Berichterstattung für Israel kommt gerne nachher auf Tom zu. Ihr wisst, was ich meine. Du bist noch da?
Ich bin noch da.
Stand hast du nicht, du bist hier vorne.
Ich laufe hier überall.
Ja. Und ich glaube, die Arbeit von Tom ist wirklich unterstützenswert. Seine Expertise und auch die Art und Weise, wie er das macht, auf diesem hohen professionellen Niveau. Solche Dinge müssen wir unterstützen. Und heute haben wir die Gelegenheit, und das war jetzt nicht abgesprochen, aber ich empfinde, dass ich das hier sagen sollte. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank. Wir wünschen dir alles Gute. Und bleib weiterhin an diesem wichtigen Thema dran. Ich weiß, es ist oftmals sehr entmutigend. Mir geht's ähnlich. Ja. Aber es ist sehr wichtig, dass du diese Arbeit weitermachst. Und ich möchte dich sehr ermutigen, lass dich nicht unterkriegen, bleib dran. Und vielleicht können wir es jetzt so machen, lass uns doch für Tom David Frey heute Abend noch beten. Wir haben einen großen, mächtigen Gott. Einen Gott, der Gebet erhört, und lasst uns doch gemeinsam aufstehen und ich würde von hier vorne ein Gebet sprechen für seine Arbeit und dass einfach die Wahrheit dann am Ende siegt. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt hast, nach Israel, nach Bethlehem, in Jerusalem hat er für uns sein Leben gelassen, am Kreuz, auf Golgatha. Du hast ihn vom Tode erweckt und er ist auferstanden und ist aufgefahren zum Himmel. Und Herr Jesus, wir danken dir für diese herrliche Tat dort in Jerusalem. Danke, dass du in Israel gewirkt hast, in diesem heiligen Land, wo oft nicht alles heilig ist. Wir danken dir, dass wir heute hier aufgrund des Landes Israel und dieses Volkes, das du berufen hast, heute hier versammelt sind auf der Lahö. Danke, dass wir auch heute Abend diesen Vortrag hören durften. Und wir beten auch für Tom, dass du ihn segnen möchtest für seine Arbeit. Wir beten für Versorgung, alles, was er braucht. Wir beten vor allem um Schutz auch auf seinen Reisen. Und wir bitten dich, Herr Jesus, du hast versprochen, dass du den Geist der Wahrheit sendest. Und wir beten, dass auch seine Arbeit und seine vielen Beiträge, die er macht, dass sie in Deutschland auf einen guten Herzensboden fallen und dass wirklich der Geist der Wahrheit unser Land durchdringt. Wir wollen sagen, lieber Vater im Himmel, wir sehen, dass vieles in einer Schieflage in Deutschland ist, aber wir beten, dass Deutschland nochmal eine Hinwendung zu dir erlebt, eine Umkehr zu dem lebendigen Gott. Und wir rufen heute Abend hier auf der Lahö deinen Namen an. Du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Amen. Amen. Amen.